die arabische Kultur kennt etwas Siegen durch Verlieren. Also quasi, das ist, wird zusammengefasst in der Formulierung, wenn, wenn Blut über das Schwert siegt. Und das ist das, was gerade IS versucht zu darzustellen. Sie wissen, dass sie Mosul verlieren werden, aber sie werden trotzdem eine Narration produzieren, aus der die nächste Generation von Terroristen produziert wird. Man denke an die Folge, die wir beobachten, also quasi von der Moslembruderschaft in Ägypten in den 20ern quasi über Al-Qaida in Afghanistan hin zu IS. Wir haben immer eine Steigerung erlebt von Organisationen, die eigentlich verloren haben. Ja, so quasi, man verliert einen Krieg, man gewinnt aber eine Schlacht, oder man verliert eine Schlacht und gewinnt den Krieg, und darauf setzt zurzeit IS, das heißt, IS bereitet die nächste Terrororganisation vor, die meines Erachtens vielleicht noch viel brutaler sein wird, als das, was wir gerade erleben, denn im Prinzip, wir haben heute die Situation, dass wir Al-Qaida uns nachsehen, also quasi Al-Qaida war ja schon fast humanistisch in Relation gesetzt zu dem, was IS macht. Man denkt dran, es gibt amerikanische Offiziere, die tatsächlich verlangen, dass Al-Nusra bewaffnet werden soll, um IS zu besiegen. Also quasi, das sind diese Spiele, die zurzeit gespielt werden. Und die Rede von Baghdadi ist genau da hinein zu interpretieren.
Und das Narrativ, das Sie schildern, wird das vermutlich auch als Propaganda übers Netz verteilt? Wird dann das Netz sozusagen, wenn in der realen Welt der Verlust die Niederlage droht, wird dann das Netz als Waffe wichtiger, Herr Joost?
Auf jeden Fall. Es geht hier darum, wie Dr. Boutam schon gesagt hat, das konkrete Konstrukt des Kalifats irgendwie in eine Idee, Ideologie zu überführen. Die kann in Köpfen existieren, da ist sie einigermaßen gut aufgehoben, aber isoliert. Wirkung kann sie nur entfalten, wenn sie vernetzt wird. Das kann auf personeller Ebene passieren, aber da ist das Internet natürlich eine riesige Hilfe, um diese Vernetzung mit Gleichgesinnten überall auf der Welt billig, schnell herzustellen.
Das Wort Narrativ fiel schon, Erzählideen, Herr Züwitz, bei der Rede, bei der mutmaßlichen Rede von al-Baghdadi, mit der er sich zu Wort gemeldet hat, ging es, wenn wir das so flapsig sagen können, um Durchhaltparolen. Mit welchen Erzählideen, mit welchen Narrativen operieren die Terroristen ansonsten im Netz?
Ja, ich glaube, ganz zentral, was wir hier im Westen vielleicht auch so, oder in Anführungszeichen im Westen gar nicht so wahrnehmen und was wirklich sehr dominant für die Attraktivität ist, und das klang hier schon an, ist diese Utopie-Erzählung. Also wirklich, ich habe hier einen tatsächlich ja islamischen Staat und ein Kalifat. Das ist ja etwas, was dschihadistische Organisationen ja immer versprochen und angestrebt haben, aber tatsächlich ja nie wirklich, bis auf so wirklich randständige Ausnahmen, könnte man sagen, realisiert haben. Und das ist natürlich etwas, was unheimlich potent ist. Und auch gerade wenn jetzt der islamische Staat tatsächlich sozusagen in der realen Welt untergeht, da bin ich hier ganz bei meinen Vorrednern, dann haben wir sozusagen ein Gebilde gehabt, das dann im Laufe der Zeit mystifiziert werden kann und für andere Generationen so eine Projektionsfläche werden wird. Und da, glaube ich, besteht dann gerade eine ganz große Gefahr, weil dann quasi so ein ja, virtuelles Kalifat, also es gibt mal verschiedene Publikationen mit diesem Titel schon dazu, aber das wird dann quasi erst so wirklich entstehen. Das ist das eine, also diese Utopie-Erzählung. Das andere speist sich natürlich daraus oder steht dem so ein bisschen entgegen, natürlich dieser ewige Kampf, der, und das finden wir ja bei sämtlichen terroristischen Organisationen, der also eine Unterscheidung aufmacht zwischen Gut und Böse, zwischen eben Attackierenden und den Opfern. Und natürlich verstehen sich die Islamisten und die Dschihadisten als Vertreter der Opferseite. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da eben auch ganz viele moralische Aspekte mit dabei sind. Und moralische Aspekte spielen da eine Rolle, und das ist auch sehr verführerisch vielleicht für jüngere Menschen, die gerade auch so einen moralischen Impetus in sich spüren und sozusagen das Gute und das Richtige in der Welt tun wollen und dadurch eben quasi ein Sinnangebot bekommen. Das ist sozusagen dann der andere Punkt. Also wir haben so ganz verschiedene Erzählungen, die so ein wenig nebenbei stehen. Auf der einen Seite das glückliche Kalifat, in dem alles funktioniert, in dem sozusagen auch, oder in das Familien ausreisen sollen, in dem sich Menschen beteiligen sollen, auch auf der zivilen Ebene Brücken bauen, Krankenhäuser betreiben. Und auf der anderen Seite eben diese Kriegserzählung. Also das ist ganz merkwürdig, wie da sozusagen zwei Bilder so nebeneinander stehen.
Auf welche Wirkung wird denn da spekuliert? Welche, Sie haben es eben schon skizziert, aber welche Knöpfe werden da gedrückt, welche Muster werden da bei den jungen Leuten aktiviert, dass diese Propaganda eben auch in dem gewünschten Sinne fruchtet?
Das mit meinem PowerPoint ist völlig schief. Ich würde, ja. Es gibt ein Forschungsprojekt, das über einen längeren Termin studiert hat, was nun gerade die Motivationen und die Motivlage gewesen sind für Jugendliche, um sich bei Al-Qaida anzuschließen. Und das war natürlich Thrill-Seeking, Status-Seeking, Rachsucht. Es gibt eine englische Terrorismusexpertin, die sagt, Ruhm, Rache und Vergeltung. Das sind die drei psychologischen Wesensmerkmale, wie Leute sich zu Terrorismus verführen lassen. Louise Richardson, What Terrorists Want, ist ihr Buch. Was man aber auch sieht, ist Identity-Seeking, sich zu einer Gruppe, zu etwas hingezogen zu fühlen, dass das eigentlich ein ausschlaggebender Faktor ist. Wobei man da noch einen Unterschied machen muss, zu was die Identität war, die Al-Qaida vermittelt hat und die Identität, die dann danach 2014 vom Kalifat vermittelt wurde. Da gibt es schon einen Unterschied. Sie sagten, es ist die Endzeitgeschichte, der Apokalypse. Ja, aber im Unterschied zu Al-Qaida hat das Kalifat immer eine Gewinnerperspektive geboten, eine Victory Narrative. Wir haben schon gewonnen, wir haben das Kalifat schon da, wir haben schon, die Apokalypse ist schon in Händen fast, da Big das ist auch der Name des zweiwöchentlichen oder monatlichen Glossy Magazine, das IS im Netz ausgibt. Wenn Sie das googeln, der Big mit Q, dann werden Sie das finden. Und der Big, das ist die Ort und Stelle, wo dann diese Reiter der Apokalypse zurückkehren würden auf Erden. Das ist jetzt umgeändert worden von der Big, denn der Big ist ja jetzt schon in Händen der Koalitionstruppen. Sie sind kein Gewinner mehr. Aber jetzt haben sie es einfach umgeändert in Rumeia, Rom. Und das passt zu der Tendenz, die Sie angeschnitten haben, dass von einem Kalifat, von einem Staat, macht IS im Moment einen Durchstart zu einer, ja, eigentlich wieder eine ideologische Partei, ein Netzwerk, das sich jetzt gegen Christentum, gegen Christen richtet, mit Rom als Angriffsziel. Wir werden schon weiter auf Rom vormarschieren. Und Al-Qaida hat eigentlich immer das Narrativ, wir werden gefährdet, die Umma steht unter Druck, die weltweite Gesellschaft von Muslimen wird diskriminiert. Das ist ja auch eine Identität, aber bei IS war die Identität eigentlich die Identität des Kämpfers. Wir kämpfen, wir werden immer gewinnen. Auch wenn wir jetzt sterben, aus dem, das ist wie übrigens auch aus dem Saat der Märtyrer, wird die neue Kirche auferstehen. Das kennen wir auch aus dem christlichen Glauben. Und das macht IS ja eigentlich auch. Und dieses Victory Narrative, das versuchen sie jetzt massiv beizubehalten. Und da anzusetzen, wäre jetzt, glaube ich, der Trick zu sagen, ja, das ist kein Victory Narrative, das sind Loser, das sind Verlierer. Die haben überhaupt keine Unterstützung. Und da würde ich, glaube ich, einsetzen.
Noch zieht das ja aber ganz gut, wenn wir sehen, wie viele sich doch noch, auch wenn die Zahl der tatsächlich Ausreisenden zumindest in Deutschland stabilisiert hat seit dem Sommer, noch zieht ja dieser Gedanke, sich dem Kalifat anzuschließen. Was macht denn aus jemandem, aus einem jungen Menschen, einer jungen Frau, einem jungen Mann, der auf Identitätssuche ist, der Zugehörigkeit sucht, der sich einer Gruppe anschließen will, was macht aus dem Konsumenten solcher Propaganda einen, der tatsächlich zur Tat schreitet, Herr Abutam? Sie beschäftigen sich da als Praktiker sozusagen täglich mit solchen jungen Leuten.
Also ich glaube, Propaganda funktioniert nur dann, wenn sie Bedürfnisse antickt. Also quasi die Frage ist, mit welcher Propaganda ich als Organisation was auslöse bei bestimmten Menschen. Und hier stellen wir fest, dass die Propaganda von IS eben vielfältig ist. Das ist nicht eine eindeutige Gewaltpropaganda. Diese Gewaltpropaganda, wenn sie produziert wird, spricht eben diejenigen Personen an, die letztendlich halt ihre Gewaltfantasien vielleicht erfüllt sehen innerhalb eines Terrornetzwerkes. Wir können aber auch gleichzeitig feststellen, dass IS eine Propaganda produziert, die das Ideologische anticken kann. Beispielsweise die Situation, dass weltweit sich eine Koalition aufgebaut hat von Personen, von Staaten, wie auch immer, die den islamischen Staat angreifen, und das ist ein ideologisches Narrativ. Also quasi über die Ideologie versucht man hier propagandistisch zu wirken. Und dann gibt es dazwischen zwei weitere Propagandakonstrukte, die uns erinnern an Propaganda auch staatlicher Armeen. Also quasi IS produziert auch unter anderem Filme, die vergleichbar sind mit Rekrutierungsvideos der amerikanischen Armee. Sie kennen ja diese Videos, wo man mit dem Hubschrauber angeflogen kommen, bei Sonnenuntergang, also quasi das Romantische spielt eine Rolle. Dann springen zwei sehr starke Männer aus, die haben aus dem Flieger marschieren durch Matsch, haben glänzende Gewehre und singen am Abend noch gemeinsam ein Lied. Solche Videos gibt es von IS, allerdings kommt man mit dem Toyota angefahren. Also man kommt im Prinzip angefahren, man steigt aus, man ballert ein bisschen rum in der Wüste und setzt sich zusammen. Da spielt man eigentlich oder tickt man ein Bedürfnis, Abenteuer, Männlichkeit, Zelebration von Männlichkeit, also quasi, wo das dann letztendlich eine ganz große Rolle spielt. IS lockt aber auch Personen an, die beispielsweise für uns bekannt sind aus dem Bereich der Allgemein- und Kleinkriminalität, die der Meinung sind, in einer neuen Form der Religiosität, dass sie ihre bisherigen Taten bußen können. Das Spannende ist, bei IS können sie weitermachen wie bis jetzt. Das heißt, vorher haben sie geklaut und waren Kriminelle. Jetzt können sie Ungläubige enteignen und bekommen einen sakralen Mantel. Also quasi sie können das erleben und umsetzen, was sie sowieso als Bedürfnis haben, aber das Ganze im Prinzip heilig. Und hier merken sie, das heißt, hier spielt die Propaganda mit verschiedenen Bedürfnissen ihrer Konsumenten und lockt sie letztendlich an. Plus natürlich die ganz große Frage, insbesondere wenn wir aus dem Westen dorthin Ausreisende uns anschauen, stellen wir fest, das spielt auch in erster Linie tatsächlich halt neben dieser Gemeinschaftserfahrung, vielleicht Rache spielt eine Rolle, also quasi man rächt sich an eine Gesellschaft, aber auch natürlich und ganz zentral die Frage der Identität, also quasi, dass man hier Identifikationsmerkmale produziert in einer Gesellschaft, in der sehr viele junge Menschen die Erfahrung haben oder machen, naja, also quasi mit uns sind unsere Eltern nicht zufrieden, weil wir keine wahren Gläubigen sind oder nicht die Werte der Familie tragen, aber die Gesellschaft will uns ja auch nicht, weil wir im Prinzip halt als eher Belastung für die Gesellschaft und hier produziert IS ein Narrativ, naja, also dass deine Eltern mit dir nicht zufrieden sind, sei froh, das sind Heuchler. Das ist Salafismus. Der Salafismus will die Eltern überbrücken. Und dass die Gesellschaft dich nicht haben will, sei ebenfalls froh, das sind Ungläubige. Und bei uns bist du wer, weil du der wahre Gläubige bist, weil du Moslem bist und so weiter und so fort. Das ist quasi hier kommt eine Verdichtung von identitären Merkmalen. Das ist etwas, was wir aber in der westlichen Gesellschaft kennen. Denn identitäre Bewegungen sind Bewegungen, die ich beschreiben würde als Jugendbewegungen, auch bei Nicht-Muslimen. Also quasi es ist etwas, was in Europa zurzeit en vogue ist. Das bedeutet hier, es schafft es tatsächlich IS eben diese verschiedenen Bedürfnisse anzusprechen und damit und deswegen ist diese Propaganda so positiv, erfolgreich. Ja.
Braucht es denn, Herr Joost, den direkten Kontakt? Also von vielen zu Beginn wussten wir, es gibt direkten Kontakt. Die sind entweder ausgereist nach Syrien in den Irak oder sie hatten vor Ort in Belgien, in Frankreich Kontakt. Dann gab es welche, die wurden, wie man heute weiß, sozusagen ferngesteuert über WhatsApp. Braucht es den direkten, nun realen oder virtuellen Kontakt?
Ja, das ist die andere Seite. Vieles weist zumindest darauf hin, dass wenig den direkten Kontakt, und der kann natürlich online stattfinden, über Online-Medien, aber Kontakt mit einem echten Menschen oder mehreren echten Menschen extrem wichtig ist. Das sehen wir auch in Deutschland, wenn wir uns angucken, wo kommen die Ausreise eigentlich speziell her? Dann haben wir doch relativ große Cluster in halb diffusen Orten, Wolfsburg zum Beispiel. Sind Wolfsburger Muslime radikaler? Nein, aber wenn der Erste geht und genug Charisma hat, dann kann er andere Leute mit sich ziehen. Charisma kann sich auch online entfalten, aber jemand muss Charisma haben. Das muss irgendwo da sein. Ich möchte noch darauf eingehen, was vorher gesagt wurde, weil ich das für sehr wichtig und richtig halte und da auch die neuen Medien wieder ins Spiel kommen. Ja? Wir haben festgestellt, es gibt unterschiedliche Arten von Propaganda, unterschiedliche Inhalte, sogenanntes Narrowcasting. Es geht nicht mehr darum, Broadcasting zu betreiben, einfach so viele wie möglich irgendeiner Botschaft aussetzen, denn die perfekte Botschaft gibt es nicht. Also muss die richtige Botschaft ans richtige Publikum. Und da helfen die sozialen Medien, neue Medien natürlich unheimlich weiter. Ja? Wir organisieren uns freiwillig in Gruppen nach unseren Interessen. Wir tragen auf unseren Profilen vor uns her, was uns interessiert. Ob wir eher die Jugendkultur wollen, ob wir einen 2,5 Stunden Scharia-Vortrag haben wollen über die Rechtmäßigkeit der Themen. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten, richtige, gezielte Propaganda an das richtige Ziel zu bringen.
Diese Propaganda ist ja zum Teil so gezielt von dem, was wir wissen, dass richtig in den 1:1 Kontakt getreten wird, also über Wochen, über Monate Kontakt gehalten wird, über WhatsApp, über Skype und sich gekümmert wird sozusagen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was wissen wir darüber? Wer macht das? Wie geht das? Sind das geschulte Islamisten, wenn man das so sagen kann? Also was für Personen sind das am anderen Ende der Leitung?
Vielleicht wissen meine Kollegen da mehr dazu. Ich glaube, wir haben Fälle aus dem ganzen Spektrum. Wir haben professionelle Rekrutierer, die genau wissen, was sie machen und wie gesagt Profile erstellen, bevor sie herantreten an den entsprechenden Kandidaten. Ich würde aber davor warnen, immer in allem die Masterstrategie zu sehen. Ja? Bedenken Sie, das sind zehntausende Menschen, die da agieren. Die sind nicht alle zentral gesteuert und machen alles, was sie tun, nach einem Zentralplan. Viele benutzen einfach die Profile, die sie sich vor ihrer Ausreise gestellt haben, weiter und benutzen sie auch relativ gedankenlos, weil es zu ihrem Leben mit dazugehört. Aber sie glauben an das, was sie tun. Sie tragen das nach außen, woran sie glauben, wer sie sind. Und wenn sie ganz organisch Kontakt zu jemandem aufnehmen, versuchen sie ihn zu überzeugen. Auch ohne, dass hinter ihnen jemand steht mit der Checkliste und sagt, mach das, das und das. Und das kann, wie gesagt, da sind wir wieder bei der persönlichen Interaktion, sehr wirkungsvoll sein. Vielleicht sogar wirkungsvoller als ein gut gemachtes Video mit Computeranimation und gezieltem Narrativ. Wie gesagt, das Gefühl zu haben, jemand ist persönlich da, geht auf mich ein, kennt mich, hat Erfahrungen vorgelebt, die ich habe, kann sehr mächtig sein.
Frau de Graaf.
Ja, ich möchte ganz gerne noch was dazu hinzufügen. Es lohnt sich auch, die unterschiedlichen Rollen von Frauen und Männern in diesem Netzwerk sich anzugucken, denn da gibt es schon Unterschiede. Und in den Niederlanden, Belgien und Frankreich ist eine Tendenz beschrieben worden von Geheimdiensten und auch von Familienstützpunkten, dass junge Mädchen, in den Niederlanden ist auch ein Prozess gegeben, wo eine Gruppe von jungen Mädchen hat man versucht zu verurteilen als Anwerber. Es waren gar keine Anwerbe im altherkömmlichen klassischen Sinne, wo sie Geld bezahlt haben. Man muss dann fast denken an die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo Frauen die Männer weiße Feder erteilt haben, sobald sie nicht bereit waren, in den Kampf zu ziehen. Das heißt, dass Frauen und Mädchen in den Niederlanden, Belgien und Frankreich Männer versuchen aufzubauschen, reif zu machen für den Kampf, zu sagen, du bist nicht mein Held, du bist nicht mein Mann, ich werde dich islamisch heiraten, wenn du gehst und sonst nicht. Und das hat zu mehreren Schüben auch von Ausreisen geführt. Und das machen die Frauen auch über Social Media, über Twitter. Und die appen sich und mobben und lobbyen dann auch wirklich übers Netz für den Kampf und ziehen dann später auch nach und versuchen dann auch aus dem Kalifat heraus neue Mädchen heranzuziehen.
Vielleicht dazu ganz kurz, es gibt zwei sehr interessante Veröffentlichungen von der Kernquelle, ist quasi IS ist ein Produkt von Al-Qaida, und diese beiden Bücher oder Büchlein haben die beiden folgenden Überschriften: 39 Möglichkeiten, den Dschihad zu unterstützen. Das ist eine sehr interessante Publikation, und das andere heißt Die Verwaltung der Barbarei. Und hier werden quasi, versteht man, wie letztendlich das Ganze funktioniert, weil das ist wie ein Franchising auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wie ein Supermarkt. Das heißt, ich kann da reingehen in diese Ideologie und kann das machen, was ich gerade machen möchte. Also quasi, ich kann im Prinzip meine Produktpalette zusammensetzen und kann entsprechend aktiv werden. Das heißt, wenn wir uns mit der Propaganda von IS auseinandersetzen, reicht es nicht, die von IS produzierte Propaganda uns anzugucken, denn diese ist rekombinierbar. Das heißt, ich kann in so einem Mitmach-Web, also quasi das, was die sozialen Medien hier geben, ich kann das Ganze wieder neu kombinieren und neue Narrationen und Narrative produzieren, aus denen letztendlich eine Wirkungskraft entfaltet wird. Und diese Entfaltung basiert darauf, dass wir brauchen sowas wie Durchlauferhitzer, also Personen, die mit ihr vielleicht noch unterhalb der Strafbarkeit sich bewegen, mit ihrer Propaganda Menschen auf Betriebstemperatur bringen. Also weltanschaulich letztendlich vorbereiten, und es gibt diejenigen, die sie dann rausdrängen, also quasi in den Dschihad drängen. Und da spielen diese Frauennetzwerke eine ganz zentrale Rolle. Also durchaus ist es so, dass sehr viele Ausreisen motiviert werden durchaus von Frauen. Wir haben Frauen aber, die auch ideologisch dabei sind, also quasi die Ideologie mittragen. Das ist etwas, was ganz lange nicht gesehen wurde, weil man die muslimische Frau nicht unbedingt als eine ideologische Frau verstanden hat, sondern immer nur als Opfer. Und das Nächste und ganz Wichtige, das gibt tatsächlich hier die Situation, dass wir feststellen, die Propaganda an sich, für sich, reicht nicht aus. Also quasi, das ist nicht etwas, was, also ich gucke nicht zufällig ins Internet und sehe ein Video von IS und denke, jetzt gehe ich, sondern es gibt eine komplette Infrastruktur, die vorgelagert ist, die eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, sehr oft mit einer bestimmten Einstellung gehe ich und suche nach einer konkreten Propaganda, um mich zu festigen innerhalb meiner Narration.
Herr Züwitz, Sie haben in dem Zusammenhang von diesem Mitmachangebot auch gesprochen. Wie wichtig ist das?
Ja, das sehe ich als ganz eminent an. Vor allen Dingen, das ist ja eben auch ein Faktor, der eben neu ist. Also das hatten wir in der Form natürlich so nicht in den vorherigen Terrorismuskonflikten und Formen des Terrorismus, dass ich jetzt sozusagen direkt daran teilnehmen kann, die Propaganda beispielsweise zu vertreiben. Und ich muss da vielleicht auch gar nicht sonderlich ideologisch von überzeugt sein, sondern quasi eine gewisse Lust und eine gewisse Faszination eigentlich an IS und dem sogenannten Islamischen Staat einfach verspüren, um eventuell auch quasi eine Art Protestkultur zu betreiben oder daran teilzuhaben. Deswegen denke ich, ist dann auch die Einstiegshürde, sich damit zu befassen, relativ gering. Ich möchte auch noch kurz auf die Massenmedien, die klassischen, in dem Zusammenhang zu sprechen kommen. Denn natürlich war es früher so, dass natürlich Terrorismus vor allen Dingen über die Massenmedien, die elektronischen, jetzt in den letzten, im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, natürlich ganz dominant war, um Bilder zu transportieren. Das ist jetzt einfach so nicht mehr der Fall. Das Das heißt, wir haben das Internet, was immer das jetzt auch mal sein soll. Und das ist eher zu verstehen als ein Kanal, an dem sich sozusagen jeder beteiligen kann. Und wir haben das ja noch vor einigen Jahren immer noch als Demokratisierungswerkzeug bejubelt. Und wir, genau wie im Bereich des Populismus, sehen wir hier sozusagen eben den Negativpunkt. Das heißt, wir umgehen die Massenmedien, wenn es darum geht, Informationen zu transportieren, wobei natürlich die Massenmedien immer noch, also die etablierten Medien, die öffentlich-rechtlichen wie die privaten, die Institutionen immer noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, beispielsweise dem Ganzen eine Deutung zu verleihen und gewisse Ordnung auch tatsächlich in den Köpfen hervorzurufen. Denn natürlich ist es auf der einen Seite sehr, sehr einfach, sehr hochwertiges Material auch durch die Technik, die uns zur Verfügung steht, also Digitalkameras, die HD-Aufnahmen produzieren. Das hat jeder in seinem Handy mittlerweile oder quasi Schnittprogramme, die früher unheimlich viel Geld gekostet haben, die nur wenigen zur Verfügung standen, haben wir jetzt teilweise auch schon auf Tablets. Das heißt, wir können relativ einfach, relativ hochwertige Bilder produzieren und zusammenschneiden, ins Netz stellen. Das Problem ist, dass es eben auch viele tun. Und da ist eben die Gefahr, dass in diesem ganzen Wust an extremistischem Material, an sehr lauten Material natürlich das eigene Material nicht mehr gehört und Aufmerksamkeit findet. Nicht mehr gehört wird, keine Aufmerksamkeit mehr findet. Und da ist, muss man natürlich auch schauen, wie geht der IS damit um? Und er entwickelt da auf den ganz verschiedenen Ebenen, die hier schon anklangen, so eine Art Erlebniskultur oder eine Erlebniswelt, bei der sich, wie hier bereits gesagt wurde, jeder das rauspicken kann, was er sozusagen sucht und was ihm gefällt daran, was ihm sozusagen sein Bild auch bestätigt von dem, was der IS eben darstellt.
Wie passt das eigentlich zusammen, wenn wir beobachten, dass die Terroristen und Extremisten des selbsterklärten IS eigentlich Produkte ihrer Zeit sind, die Selfies von sich machen, die chatten, die WhatsApp schicken, dass ja Produkte ihrer Zeit sind, einer Zeit, die sie verachten? Widerspricht sich das?
Ja, das ist eigentlich natürlich immer der Paradox gewesen. Das war schon bei den Anarchisten Bakunin und Sergei Netschajew, der der revolutionäre Katechismus und über Terrorismus gesprochen hat, dass einerseits wird die Zeit verteufelt, die wird als zu altmodisch und als verflucht abgewickelt und gleichzeitig sind sie ja auch Kinder von der Zeit und IS und auch Salafismus, extremer Salafismus, also gewaltbereiter Salafismus, benutzt genau die gleichen Methoden und Techniken, die sie auch gerade eben verteufeln in einem anderen Zusammenhang. Und das ist eine Art Sayyid Qutb, der eigentlich der Grundleger für den modernen Salafismus und auch für Dschihadismus, der ist nach Amerika gegangen, dort zu studieren und in Amerika durch sein Studium als Kind der modernen Zeit sogar, hat er sich gegen die Moderne gewendet. Und so ein Paradox sieht man häufig zurück bei den Terroristen. Auch eigentlich al-Baghdadi, der sich natürlich auch wie er denkt, dass ein Kalif aussieht, im alttestamentischen, sagt man, aus westlicher Perspektive gewandt kleidet, aber gleichzeitig auch die beste, die ausgeklügelte Medientechniken benutzt, die, auf die er die Hand legen kann.
Sie haben eben neben den sozialen Medien auch die Medien, also in gewisser Weise uns angesprochen. Würden Sie sagen, dass die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, Zeitung in gewisser Weise auch eine Art Lobbyarbeit für die Terroristen übernehmen, wenn wir sehen, wie ein bisschen reflexartig nach jedem Terroranschlag sozusagen die Maschinerie angeworfen wird, dass wir ja auch in eine Art 24-Stunden-Berichterstattung gehen?
Naja, diese Berichterstattung, also der Strom, der anhaltende Strom von Berichten, das ist nicht gegenzusteuern. Denn wenn die Medien das nicht machen, dann machen die Bürger das selbstständig. Also ich glaube nicht, dass man da noch, wie man das in den 70er Jahren, 80er Jahren, oder wie die Briten das versucht haben mit der IRA oder auch in den Niederlanden ist das versucht, die Presse zu zensieren am Ende. Das geht nicht mehr. Was man machen könnte, in den Niederlanden hat es 2011 ein Attentat gegeben von einem verwirrten Persönlichkeit. Man weiß es nicht so genau, was diesen Mann eingetrieben hat. Und er wurde sofort um sich hergeschossen und alle waren sofort eigentlich in Panik geraten, ist das jetzt ein Muslime oder nicht. Und dann hat der Bürgermeister von diesem Dorf, wo das passierte, ein paar Gemeindemitarbeiter angewiesen und gesagt, ihr geht jetzt sofort ins Netz und twitter einfach, leg los. sagt, was ihr seht, und hat natürlich versucht, zuverlässige Leute anzuzeigen. Das war eine Art Twitter-Offiziere sozusagen, wenn man so will. Und das hat funktioniert. Da wurde eigentlich rechtzeitig sehr kurzfristig Informationen gegeben, die zum Glück dann dazu geführt haben, dass es nicht zu einer größeren Polarisierung lief. Also man kann diese Strom der Medien auch benutzen, wenn man sich dessen in Gedächtnis ruft, was Frau Wehling heute Morgen gesagt hat, dass man auch selber immer dabei ist, mit an einer bestimmten Art von Frame zu arbeiten. Und da muss man sehr vorsichtig und sehr, sehr klug und ausdifferenziert vorarbeiten. Und ich finde die Diskussion, die in Frankreich aufgeworfen ist, ne, um dieses Copycat-Benehmen zu unterbinden und Terroristen nicht ihr Revenge-Status und Thrill-Seeking-Ambitionen zu erfüllen und sie einfach nicht weitaus in den Medien zu porträtieren, das fand ich eine interessante Diskussion. Man kann sagen, ja, es wird immerhin passiert über Twitter. Wenn die Medien das machen, alte Medien das machen, ist es schon nochmal was anderes. Da gibt es auch Forschung, die das auch bezeugt, dass das dem so ist.
Was sagt der Medienwissenschaftler zu den Tendenzen, die wir beobachten konnten, dass eben nicht mehr Bilder gezeigt werden, dass nicht mehr Namen voll genannt werden von Attentätern?
Ja, es ist schwierig, sozusagen jetzt wirkliche Handlungsempfehlungen pauschal zu formulieren, weil jeder Fall ist ein bisschen anders gelagert und es gibt sozusagen, wie es gegen den Terrorismus nicht diese, wie sagt man, silberne Kugel, Silver Bullet gibt, gibt es auch sozusagen für die Medien nicht so die eine goldene Zange, mit der man dieses Thema einfach anfasst und hat dann sozusagen die Ideallösung, weil darauf, also Terrorismus ist ja auch eine gewisse mediale Herausforderung. Sie ist ja ganz gezielt und ganz bewusst und wir können sozusagen ja die Mechanismen, die bei der Medienarbeit ja wirken, sozusagen gänzlich über Bord werfen. Ganz generell, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Die Frage ist nicht sozusagen, ob wir berichten, sondern wie wir eben drüber berichten. Und da ist natürlich vielleicht auch mal zu überlegen, ob diese Kalkulation und diese Argumentation, die man oftmals hört, ist, das ist genau das, was Terroristen wollen. Das finde ich immer schon sehr, sehr problematisch, dass man richtet sein Handeln da bereits quasi an Terroristen aus. Und wenn ich mir diese Frage schon stelle, haben Terroristen in gewisser Weise auch schon ein wenig gewonnen, weil sie sozusagen unser mediales Denken so ein bisschen schon bereits steuern. Und deswegen würde ich einfach auch in der Hinsicht, soll ich jetzt beispielsweise Bilder zeigen oder nicht? Ja, vielleicht werden manche davon eben angespornt. Vielleicht macht es aber Sinn, jetzt Bilder von Tätern zu zeigen, wenn ich in diesem Bericht auf eine gewisse Weise über den Täter spreche. Das heißt, ich stilisiere ihn jetzt nicht zu einem wirklichen Krieger oder zu einer wirklichen dämonischen oder wie auch anders gearteten Bedrohung für die Gesellschaft, sondern ich schaue mir genau die Hintergründe an. Also was passiert denn oder was hat ihn womöglich dazu getrieben? Gibt es einfach persönliche Gründe, die eben nicht politischer Natur sind? Also kann ich da wirklich einen Einzelfall kreieren? Das bedeutet aber auch natürlich, dass ich eine gewisse Zeit brauche, um so Wissen natürlich erstmal zu sammeln. Und da müssen wir eben schauen, dass Berichterstattung ja eben auch unterschiedlich abläuft. Also ich habe den konkreten Fall, es passiert etwas und da geht es natürlich erstmal um die Einordnung, ob es sich um Terrorismus handelt oder nicht. Ja, also eine Tat geschieht, wir denken alle an München, da war natürlich auch die erste Frage oder eine der ersten Fragen, handelt es sich hier jetzt wieder um einen Attentäter oder sozusagen nur, muss man schon fast sagen, um einen Amokläufer. Und dann kommen immer mehr Informationen heraus und da muss man eben in jeder Phase erstmal schauen, was ist sinnvoll, was ist möglich. Nehme ich teil an vielleicht auch gefährlichen Spekulationen, schüre ich gewisse Ängste oder überhaupt bediene ich gewisse Emotionen, da sind wir wieder bei diesem Framing. Und da würde ich mir zunächst mal wünschen, statt wirklich eher so symbolische Aktionen zu fahren, zu sagen, ich zeige keine Bilder, aber dass ich keine Bilder zeige, stelle ich auch ganz massiv aus. Das ist eine nette Diskussion, die trägt aber natürlich nicht sonderlich weit im Alltag. Also wie gehe ich sozusagen relativ entspannt damit um. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier keine wirklich konkrete Antwort da lesen kann, aber auch, wir haben auch den Pressekodex, wo schon sehr, sehr viel geregelt ist und manchmal muss man sich sozusagen auf die ureigensten Qualitäten nur besinnen und dann denke ich, ist schon viel gewonnen.
Ganz kurze Nachfrage, ja. Was halten Sie von dieser Tendenz, dass neue Medien benutzt werden und alte Medien benutzen ja auch neue Medien in dem Kampf gegen Terrorismus? Wenn sie flüchtig sind oder so, während ein Jagd auf Terroristen sich vortut.
Ja, da müssen wir natürlich unterscheiden, wofür eben die sozialen Dienste oder das Social Web genutzt wird. Also da in diesem Falle haben wir ja ein Zusammenfallen von Nachrichtenstreuen, also ein Kommunikationskanal und ein Kommunikationskanal in Hinsicht, dass ich sozusagen die Bevölkerung aufrufe und auch Feedbacks mir verlange. Also in Deutschland, und ich habe mir das ein bisschen verfolgt, wurde ja beispielsweise die Öffentlichkeitsarbeit in München nach dem Amoklauf oder zum Amoklauf da sehr, sehr gelobt. Und das finde ich auch, weil hier nämlich auf der einen Seite das Publikum sozusagen oder die Twitter-Nutzerschaft angesprochen wurde und ganz konkret aber auch gesagt wurde, bitte keine Spekulation, bitte keine Falschmeldung, wir verfolgen das auch. Also das finde ich sehr, sehr vorteilhaft. Es hat auch hier natürlich Nachteile und was sozusagen die Massenmedien, die etablierten, traditionellen anbelangt, muss man vielleicht auch sagen, dass natürlich Nachrichten, Bilder relativ schnell im Netz sind, aber man sollte sich vielleicht auch nicht immer unbedingt vom Netz quasi treiben lassen. Also da erwarte ich auch ein bisschen Besonnenheit, weil dafür sind auch die Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen auch da.
Lassen Sie uns nochmal ins Netz blicken. Wir haben jetzt über Reaktionen auf Taten gesprochen. Wenn wir nochmal schauen auf die Rekrutierung, auf die Propaganda im Netz und das etwaige Kontern, gibt es viele Möglichkeiten. Blockieren, haben wir gestern sehr kontrovers diskutiert, wenn es um Populismus zum Beispiel geht, Gegennarrative erzählen. Herr Aboutam, was halten Sie für eine mutmaßlich erfolgversprechende Strategie?
Also ich möchte nur ein kleines Stückchen zurückgehen. Also quasi, ich glaube, wir haben hier eine zu ideale Vorstellung von Journalisten, also quasi und vor allem plus, ich weiß, es sind quasi viele Journalisten hier. Und darüber ist quasi, ich glaube, wir sind uns alle nicht einig, was die Medien sind. Also quasi, es ist ja die Frage, ist das tatsächlich etwas, was so hierarchisch ist und ich kann oben eine Information reingeben und vorgeben, wie diese Information, welche Verläufe sie haben soll und dann macht sie es. Nein, es ist nicht so, sondern wir haben einen Wettbewerb. Es geht darum, die beste Geschichte als erstes zu produzieren, die besten Bilder und so weiter. Das ist etwas, was natürlich halt in der Medienlandschaft eine ganz große Rolle spielt und die Frage ist, wer wird sich darauf auf was verlassen? Das ist aber eine Debatte, die außerhalb dieses Themas, sondern das ist eine Debatte, die insgesamt Gesellschaften, moderne Gesellschaften betrifft. Wenn wir uns auseinandersetzen mit Propaganda und welche Möglichkeiten der Gegennarration wir haben, also quasi, wie können wir uns aufstellen, um tatsächlich halt diese Propaganda zu dekonstruieren, laufen wir immer Gefahr, dass wir vielleicht mit unserer Dekonstruktion sogar die Propaganda wieder aufstellen. Warum? Beziehungsweise nähren. Warum ist es so? Weil wir widersprüchlich sind. Also es ist ja nicht so, dass die Bösen klar definiert sind, das ist der andere und wir sind die Guten, sondern man denke nur daran, dass sehr viele unserer Politiken durchaus auch Probleme produzieren. Also nur als Beispiel, ich möchte das nicht vertiefen, aber wenn ich sage, Salafismus ist die wichtigste Herausforderung für die deutsche Sicherheitspolitik, das stimmt. Auf der anderen Seite sagt uns die Politik Saudi-Arabien, der staatsgewordene Salafismus in Klammern, ist der wichtigste Partner deutscher Politik im Ausland. Versuchen Sie mal so einen Widerspruch jetzt in einer Gegennarration auszuhebeln. Ja, also quasi hier merkt man, übrigens, das war auch ganz wichtig, wer Ihnen himmlische Wahrheiten verkauft, der hat immer weltliche Kosten. Also IS ist nicht deswegen erfolgreich, weil sie von Gott unterstützt werden, sondern sie haben tatsächlich weltliche Bedürfnisse, also quasi sie müssen essen, sie müssen trinken, sie brauchen Waffen, sie brauchen Wasser und so weiter und so fort. Wer liefert das? Also quasi sobald wir wir lösen uns von der Ideologie und gehen in die Praxis und wollen jetzt Gegennarrationen aufstellen, merken wir, die Welt ist eben viel bunter und die Interessen überlappen sich viel zu sehr, als dass wir deutliche Argumente produzieren. Es gibt ja verschiedene Broschüren, die es versuchen, beispielsweise, dass man eine Aussage von Osama Bin Laden hat und dann 10 andere Aussagen von 10 anderen. So beispielsweise das, was wir vorhin gesehen haben, worüber Sie berichtet haben, dass der König von Marokko sich hinstellt und sagt, hier, das Töten von Christen ist verboten. Naja, was ist mit den Atheisten?